Wilde und unberührte Natur voller Fjorde, Seen, Berge, Wälder und Tiere. Von welchem Land hier die Rede ist? Natürlich Norwegen. Wenn du wissen willst, was du während eines dreiwöchigen Roadtrips durch Südnorwegen alles erleben kannst, dann freu dich auf die kommenden zwei Podcast-Folgen voller Reisetipps.
Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt.
Servus zu einer neuen Podcast-Folge über Norwegen. Ein Land, das Tom und ich selbst sehr gerne mal bereisen würden. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass heute Alex und Alina im Podcast zu Gast sind, die Norwegen 3 Wochen lang mit dem Auto bereist haben. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch Zeit nehmt.
Hallo.
Hallo, danke schön auch für die Einladung.
Gerne. Damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wisst, wer euch hier etwas zum spektakulären Land Norwegen erzählt, stelle ich euch Alex und Alina mal ganz kurz vor. Die beiden sind nämlich sehr, sehr mutig. Sie haben 2021 trotz Corona eine Weltreise gewagt, weil sie einfach mal das Freiheitsgefühl auf Reisen länger als nur 2 Wochen am Stück fühlen wollten. Und auf Weltreise haben sie natürlich zahlreiche Gänsehautmomente erlebt und waren zum Beispiel in Thailand, in den USA und unter anderem auch in Norwegen. Die Reiselust wurde aber noch nicht ganz gestillt. Mittlerweile sind die beiden wieder zu Hause und haben sich sogar einen Campervan ausgebaut. Und wenn ihr mehr über Alex und Alina erfahren wollt oder auch gerne mal Hallo sagen wollt, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei. Dort findet ihr sie unter Travel Around the Clock oder auch auf ihrem Blog. Ich verlinke euch die Kanäle natürlich auch gern in den Shownotes. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen bei der Vorstellung. Wollt ihr noch was ergänzen?
Passt, alles wunderbar.
Vielleicht noch eine spannende Frage als Einschub. Was war denn so auf der Weltreise eigentlich euer Lieblingsreiseziel? Könnt ihr das so ad hoc beantworten?
Ja, war eindeutig Namibia.
Okay, klingt spannend.
Genau, also ist ja landschaftlich, sage ich mal, ähnlich imposant wie auch Norwegen. Aber klar, das war für uns halt was ganz Neues, ein ganz anderer Kontinent. Und ja, daher dann doch nochmal ein kleines Stück beeindruckender für uns. Danach käme aber dann wahrscheinlich landschaftlich direkt auch Norwegen.
Okay, sehr gut. Um dieses Land geht es ja auch heute. Aber wie gesagt, wenn ihr auch gerne mal was über Namibia erfahren wollt, dann schaut gerne mal bei den beiden auf dem Blog vorbei. Bevor es jetzt losgeht, hätte ich noch eine große Bitte an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls ihr uns gerade über Spotify hört, dann nehmt euch ganz kurz ein paar Sekunden Zeit und bewertet doch unseren Podcast. Man kann das nämlich seit Neuestem auch bei Spotify tun. Einfach kurz auf die Startseite unseres Podcasts springen und nach dem Sternchen suchen. Dort könnt ihr unseren Podcast am besten mit 5 Sternen bewerten. Also vielen lieben Dank schon mal an der Stelle. Und jetzt noch kurz der Überblick, was euch jetzt eigentlich in dieser und auch in der nächsten Folge erwartet. Wir gehen wie immer erstmal kurz auf Norwegen als Reiseziel ein bisschen genauer ein, sprich wann ist die beste Reisezeit, was kostet eigentlich ein 3-wöchiger Roadtrip durch Norwegen und so weiter. Anschließend erzählen Alina und Alex ganz kurz, wie ihre Route verlief. Und dann geht's auch schon los mit den ersten Highlights in Oslo, in Fagerstrand, Arendal und Sandnes. Ich sag's gleich mal dazu, wir sprechen die Ortsnamen so aus, wie man sie schreiben würde. Also nicht norwegisch, sondern die deutsche Aussprache verwenden wir. Wir bemühen uns da auf jeden Fall. Und im zweiten Teil geht's dann weiter mit der Route in Odda. Da ist zum Beispiel auch die berühmte Wanderung zum Trolltunga mit dem Örtchen Bergen, Hafslo und Nordreland. Und am Ende verraten uns die beiden dann auch nochmal ein paar weitere coole Stops, die man vielleicht in Norwegen erleben kann und ein paar allgemeine Tipps vielleicht auch zum Essen und ihre persönlichen Highlights. Und jetzt würde ich sagen, verlieren wir auch gar keine Zeit mehr, sondern steigen direkt ein mit den Fakten zu Norwegen. Wenn man sich jetzt Europa oder auch Norwegen vorstellt, wie kann man sich denn jetzt, also wie groß ist denn Norwegen und wo liegt es?
Ja, Norwegen ist flächenmäßig nochmal etwas größer als Deutschland, aber ja, was schon den ersten großen Unterschied, glaube ich, ganz, ganz deutlich macht, ist, dass lediglich 5,5 Millionen Menschen sind, glaube ich, rund in Norwegen leben. Wenn man das dann ja so ein bisschen mit Deutschland vergleicht, dann wird einem, glaube ich, schon bewusst, dass man dort ganz viel unberührte Natur noch entdecken kann. Ja, und entsprechend faszinierend ist diese Natur eben auch mit diesen ganzen Fjorden, Seen, Wäldern und auch natürlich noch wilden Tieren, die man natürlich bei uns nicht zu sehen bekommt.
Ja, ich glaube, du hast es gerade gesagt, das sind tatsächlich auch die Dinge, die Norwegen auszeichnen. Also wenn man Naturliebhaber ist, Landschaftsfotograf oder einfach mal seine Ruhe haben möchte, dann ist man in Norwegen auf jeden Fall richtig, würde ich mal sagen. Wie kommt man denn jetzt eigentlich nach Norwegen? Also welchen Flughafen würdet ihr denn so als Startpunkt auswählen?
Wir würden ja erstmal Frankfurt empfehlen als zentralster Flughafen. Mhm. Den haben wir halt auch genommen. Allerdings sind wir damals von Namibia über Frankfurt nach Norwegen geflogen. Mhm. Also neben Oslo, glaube der Flughafen wird auch von relativ vielen größeren Flughäfen in Deutschland angeflogen. Gibt es auch noch kleinere im Norden, zum Beispiel Tromsø, wenn man doch den Norden des Landes eher bereisen möchte. Aber ich glaube, die Anreise mit dem Flugzeug ist, wenn man nicht mit dem eigenen PKW oder einem eigenen Camper van reist, am einfachsten. Ansonsten besteht natürlich auch die Möglichkeit, mit einer Fähre einfach überzusetzen. Da gibt es Kristiansand oder Bergen, gute Häfen, wo man dann auch mit dem eigenen PKW oder dem eigenen Campervan anreisen kann.
Wenn man jetzt wie ihr dann in Oslo landet, stellt sich ja dann erstmal die Frage, okay, Mietwagen oder Camper? Wie habt ihr euch denn entschieden und warum?
Wir haben uns für ein Mietauto entschieden, aber aus dem einfachen Grund, die Preise da sind natürlich auch enorm erhöht, wenn man da einen Camper haben möchte. Also wir hatten uns das tatsächlich überlegt, weil es auch eigentlich von vornherein unser Plan oder unser Traum war, Norwegen mit einem Camper auch zu bereisen, und haben dann auch gedacht, vielleicht machen wir es dann jetzt, haben auch extra geschaut, wie das preislich aussieht, aber haben uns dann schnell dagegen entschieden, weil wir ja auch noch ein paar Länder vor uns hatten und wir jetzt auch nicht unser ganzes Reisebudget dann für den Camper ausgeben wollten. Somit ging es bei uns dann mit dem Mietwagen durch Norwegen.
Okay, aber wenn man jetzt vorhat, eben 3 Wochen durch Norwegen zu reisen, also ihr habt das ja wahrscheinlich kalkuliert, ist es jetzt günstiger, einen Camper zu mieten, der natürlich teurer ist, aber dafür spart man sich ja eventuell auch die Kosten für die Unterkünfte. Ist es tatsächlich so, dass der Camper trotzdem noch teurer ist als Mietwagen plus Unterkunft?
Nicht zwingend. Also bei uns war es so, zu dem Zeitpunkt, als wir dann nach Norwegen sind, war extrem viel los in Norwegen, weil wir gerade in dieser Corona-Hochphase, so will ich es mal nennen, dann in Norwegen waren, und relativ viele sind halt innerhalb von Europa zu diesem Zeitpunkt noch verreist. Und da war es schon kaum mehr möglich, überhaupt einen Campervan zu mieten. Und daher waren die Preise extrem hoch. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt im Jahr 2022 oder nächstes Jahr vielleicht ein bisschen günstiger schon wieder wird, wenn die Nachfrage ein bisschen sinkt und Fernreisen wieder attraktiver werden. Aber zu unserem Zeitpunkt war es so, dass der Mietwagen plus Airbnb-Unterkünfte, die wir genutzt haben, dann doch knapp 1.000 Euro sogar noch günstiger war, als 3 Wochen lang einen Campervan zu mieten.
Okay. Aber ich glaube, das Charmante wäre ja mit dem Camper in Norwegen, dass es Jedermannsrecht gilt. Das heißt, man darf, soweit ich weiß, tatsächlich überall wild bzw. frei campen, richtig?
Genau, also ich glaube, das Jedermannsrecht ist ja leicht beschränkt. Also überall ist, glaube ich, immer so eine Sache. Man sollte natürlich, wenn es auf Privatgelände geht, immer nachfragen. Aber ich glaube, es ist so definiert, dass man überall an der Straße oder was über eine Straße zugänglich ist, parken kann. Also am Straßenrand oder so ist das also gar kein Problem. Da haben wir auch ganz viele gesehen. Und klar, da wird man dann schon ein bisschen neidisch, wenn man sieht, wie die ganzen Camper da am Straßenrand, am Fjord direkt übernachten. Also es hat schon einen ganz besonderen Charme. Und du hattest es ja in der Einleitung auch schon erwähnt. Wir haben uns ja jetzt auch einen Campervan ausgebaut und möchten auch nochmal nach Norwegen, um den Norden dann zu bereisen und dann auch dieses Jedermannsrecht eben nutzen zu können.
Okay, cool. Dann habt ihr dann auch den perfekten Vergleich, was tatsächlich dann vielleicht bequemer oder auch tatsächlich auch günstiger ist. Aber apropos Kosten, das wäre gleich meine nächste Frage. Wie teuer war es denn jetzt insgesamt für euch oder allgemein auch die Mietwagen, vielleicht auch Benzin oder auch die Unterkünfte?
Der Mietwagen, also da haben wir für die 3 Wochen ziemlich genau 1.000 Euro bezahlt. Mhm. Das war schon mit das Günstigste, was zu dem Zeitpunkt möglich war. Also ja, relativ teuer im Vergleich natürlich zu anderen Ländern, die man mit dem Mietwagen bereisen kann. Die Benzinpreise waren damals ja nur leicht erhöht im Gegensatz zu Deutschland, wie das jetzt aktuell aussieht. ja, wahrscheinlich deutlich höher. und für die Unterkünfte haben wir dann nochmal um die 1.000 Euro oder 1.100 Euro waren es knapp ausgegeben. Und roundabout mit dem Flug natürlich von Deutschland gesehen sind wir dann am Ende bei 3.500 Euro rausgekommen. Mhm. Da war dann aber alles mit drin. Das ist relativ viel Geld für 3 Wochen, aber auch da hat man gemerkt, dass durch Corona viele Preise ja eben deutlich erhöht waren. Also ich glaube, es sollte jetzt keinen abschrecken. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es mittlerweile wieder deutlich günstiger geht. Gerade wenn man auch die Möglichkeit hat, mit einem eigenen PKW oder Campervan zu verreisen, dann wird es natürlich nochmal viel günstiger.
Mhm. Um nur mal so einen groben Richtwert zu haben, was kostet jetzt zum Beispiel einmal essen gehen in Norwegen, in einem ganz normalen Restaurant, eine Pizza zum Beispiel?
Ehrlich gesagt waren wir nicht essen, weil die Preise überdimensional waren.
Okay.
Also wir waren beim Einkaufen durch alle möglichen Regale und eine ganz normale Tiefkühlpizza von den normalen Marken, die man auch hier kennt, kostet da ohne Probleme mal 7 bis 8 Euro.
Wow.
Da reden wir von der tiefgekühlten Pizza. Also wir haben tatsächlich hauptsächlich selbst gekocht. Mhm. Und ja, es gab jetzt dann auch nicht so viel verschiedene Sachen. Also wir waren sehr eintönig.
Genau.
Okay, aber ist das tatsächlich auch dann Spartipp, wenn man sich eine Unterkunft bucht, am besten irgendwie eine Ferienwohnung mit Küche, sodass man auch selber kochen kann, oder?
Auf jeden Fall. Also wir haben uns hin und wieder mal die Preise angesehen, wo wir dann doch mal Lust hatten, nicht selbst zu kochen. Aber als wir dann auf die Karte geschaut haben, sind wir dann auch relativ schnell wieder weitergegangen. Also man kann schon damit rechnen, dass man in Norwegen, wenn man für 2 Personen einfach ein normales Gericht, ich sage jetzt mal, wie du es gesagt hast, in der Pizzeria was bestellt, dann ist man relativ schnell bei 50 bis 60 Euro. Und wenn man dann überlegt, gut, das wäre jetzt zu Hause einer Pizzeria deutlich günstiger in Deutschland, aber gerade wenn man auf Weltreise ist, möchte man ja dann auch ein bisschen sparen und dann spart man dann am ehesten beim Essen, glaube ich. Also.
Ja, okay, kann man, glaube ich, nachvollziehen. Aber ich vermerke, Norwegen ist auf jeden Fall ein sehr teures Pflaster. Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der Reisezeit aus? Wann ist denn eigentlich so die beste Reisezeit für Norwegen?
Ja, also die beste Reisezeit in Norwegen ist definitiv in den Sommermonaten. Das liegt auch daran, dass gerade vom Herbst bis Frühjahr eigentlich die ganzen Hochebenen, Gletscher noch sehr verschneit sind. Das wirkt sich dann eben auch auf diese bekannten Ziele Preikestolen oder Trolltunga aus. Also da ist es mitunter gar nicht möglich, zu dieser Jahreszeit eben dann hinzuwandern, weil alles noch komplett verschneit ist. Die Wege sind auch dann oftmals für Individualtouristen komplett noch gesperrt. Also man bräuchte einen Guide, um im Winter eben auch zum Beispiel zur Trolltunga zu wandern. Dementsprechend viel ist natürlich auch los. Wir waren im September da, hatten richtig Glück mit dem Wetter, müssen wir sagen. Also wir hatten kaum Regentage und eigentlich fast nur Sonne. Und das wäre auch so der Zeitpunkt, den wir empfehlen würden, weil das so langsam die Saison dann eben zu Ende geht. Ja, also der September und gerade der Mai eben vor und nach der Hauptferienzeit ist so unsere Empfehlung, wenn man durch Norwegen reisen möchte.
Im September kann man dann auch irgendwie mal in den Fjord reinhüpfen zum Baden oder in irgendeinen See, oder ist schon zu kalt?
Das ist schon relativ kalt. Also wir haben es nicht gemacht. Es waren eigentlich immer noch so zwischen 20 und 25 Grad. Also generell die Temperatur und wie gesagt auch Sonne. Aber das Wasser war dann schon sehr, sehr kalt. Also ich glaube, dafür müsste man da um Juli oder August eher. Es sei denn, man ist nicht kälteempfindlich.
Okay, aber eigentlich so 20 bis 25 Grad ist ja perfekt jetzt zum Wandern oder auch für Sightseeing in der Stadt.
Genau, da hatten wir wirklich Glück und das war wirklich, war hervorragende Bedingungen.
Okay, sehr cool. Bevor wir jetzt dann gleich in die Route einsteigen, kommt mir noch ganz eine wichtige Frage, und zwar zum Thema Maut. Das ist ja in Norwegen, glaube ich, auch nicht so ganz einfach zu verstehen. Wie ist es denn da oder wie funktioniert das?
Ja, wir müssen jetzt gestehen, wir haben bis heute keine Mautabrechnung bekommen.
Oh.
Sind jetzt, 7 Monate ist es jetzt her. Aber in der Regel.
Wie macht man das? dass man keine Maut zahlen muss? Ja, ein wichtiger Tipp, den jetzt mit Sicherheit jeder hören möchte.
Ja, genau. Also wir sind auch noch etwas verwundert. Uns wurde bei der Abholung des Mietwagens gesagt, dass es über einen Chip läuft. Das haben wir auch immer gemerkt. Also der integrierte Chip im Mietwagen, der gibt dann immer ein gewisses Geräusch von sich, wenn man über eine Mautstelle fährt. Mhm. Und dann weiß man auch, okay, jetzt wird wieder was drauf gebucht. Und uns wurde dann eben gesagt, das wird dann eben nach Rückgabe einfach mit der Kreditkarte abgerechnet, wenn man dann, irgendwie einen Monat danach oder so, grob gesagt. Bis heute kam jetzt bei uns immer noch nichts an. Also wir wissen nicht ganz genau, wieso, haben aber jetzt bislang auch nicht nachgehört. wissen aber auch, dass wenn man mit dem eigenen Mietwagen oder mit dem eigenen Auto oder dem eigenen Camper hinfährt, muss man sich oder sollte man sich vorher registrieren. Dafür gibt es eine Internetseite, die nennt sich Autopass. .no ist es, glaube ich. Und da kann man dann das Kennzeichen eingeben, die Kreditkarte angeben für eine Abrechnung und eben die persönlichen Daten vom Halter des Fahrzeugs. Und so wird es dann eben abgerechnet, wenn man mit dem eigenen Fahrzeug durch Norwegen fährt. Wenn es Hörer gibt, die Ähnliches erlebt haben und wissen, woran das liegt, dass wir bis heute keine Abrechnung haben, können sich ja gerne mal bei dir dann melden oder bei uns direkt. Würde uns tatsächlich interessieren. Aber die Mautgebühren sind mitunter schon relativ hoch. Also gerade wenn man durch Tunnel, längere Tunnel fährt, sind es schnell mal 15 bis 20 Euro, die man pro Durchfahrt dann da bezahlt.
Oh, okay. Und man kann es auch schwer umgehen, oder? Also jetzt nicht so wie in Österreich, wo man dann einfach sagt, okay, fährt man halt Landstraße.
Nee, also es geht in Norwegen fast gar nicht. Also wir haben es zwischendurch versucht, mal auch über Google Maps und alles zu schauen, welche Möglichkeiten an Wegen es gibt, dass man jetzt sagen kann, dann fahren wir halt lieber ein bisschen länger, aber umgehen halt die Kosten von der Mautstraße, aber es ist fast unmöglich. Also man bezahlt da auch für so viele Straßen, für fast alle Tunnel, also eigentlich ist eine Fahrt ohne Mautgebühren in Norwegen nicht möglich.
Okay, okay. Gut, dann kommen wir mal zu eurer Route, zu eurer groben Route zumindest erstmal. Ich habe ja da schon mal ein bisschen auf eurem Blog gespickt. Da habt ihr die Route ganz schön eingezeichnet auch. Und im Prinzip ist das so ein richtig schöner Kreis, den ihr einmal in Südnorwegen gefahren seid. Vielleicht könnt ihr da mal kurz sagen, wie denn die Route verlief.
Genau, wir sind in Oslo dann gestartet, haben dort auch den Mietwagen abgeholt und sind dann Richtung Süden erstmal. Da haben wir dann drei kleinere Zwischenstops erstmal gemacht. Erstmal auch zum Ankommen, da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Und dann, als es dann Richtung Westküste, sage ich mal, ging, ja, da kamen dann auch die größeren Wanderungen wie Breikestolen, Trolltunga oder auch zum höchsten Wasserfall in Norwegen. Und sind dann über Bergen noch ein bisschen nördlich gefahren und von da dann eben zurück nach Oslo.
Also wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Route, einmal so rund um Südnorwegen. Wahrscheinlich würdet ihr auch empfehlen, jetzt nicht komplett Norwegen in 3 Wochen zu machen, sondern sich eher dann eben auf den Norden oder Süden zu spezialisieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren halt zeitlich auch ein bisschen eingegrenzt, weil wir ja Norwegen eigentlich auch gar nicht eingeplant hatten. Wir wollten ja, wie wir schon erwähnt hatten, auch eigentlich direkt nach Thailand. Das war ja leider nicht möglich. Und um dann die Zeit noch ein bisschen einzusparen, damit wir halt auch Puffer haben, um noch mehrere Reiseziele halt auch zu entdecken, haben wir uns auf 3 Wochen dann halt eingeschränkt. Aber wir würden auf jeden Fall empfehlen, wenn man die Zeit hat, auch länger da zu bleiben.
Ich meine, 3 Wochen ist eigentlich eine schöne Zeit, weil für viele ist es so das Maximale an Urlaub, was sie sich an einem Stück nehmen können. Deshalb finde ich es eigentlich eine ganz schöne Route zum Nachreisen. Ihr findet die Route auch nochmal auf dem Blog von den beiden oder auch auf der entsprechenden Seite zu diesem Podcast auf unserem Blog. Ich verlinke euch das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, springen wir gleich mal rein in die detaillierte Route und wir starten bei Oslo. Wie lange sollte man denn eurer Meinung nach für die Stadt einplanen? Was gibt es dort alles zu sehen?
Also gerade als kulturinteressierte Person, sage ich mal, sollte man hier schon 4 bis 5 Tage einplanen. Wir waren erstmal 2 Nächte vor Ort und haben uns mal so die Highlights eben angesehen, bevor wir dann, sage ich mal, die nächste Etappe in Angriff genommen haben. Ja, und vor allem dieses lebendige Leben, so will ich es mal nennen, in Oslo hat uns da schon sehr fasziniert. Also es ist so eine unglaublich trendige und hippe Stadt, so haben wir es selten erlebt. Sehr fortschrittlich und auch mit sehr, sehr großen und vielen Grünanlagen. Man hat gar nicht so das Gefühl, dass man sich jetzt da in der Hauptstadt eben des Landes befindet. Ja, so sehr hip, modern, gerade junge Menschen, unglaublich viele unterwegs, unterschiedlicher Kulturen auch und daher sehr empfehlenswert, wenn man sich auch mit anderen, ja, Kulturen austauschen möchte etc. Also da wird man sehr, sehr schnell mit offenen Armen empfangen.
Mhm. Sind denn die Norweger jetzt tatsächlich eigentlich so umweltbewusst, wie es immer heißt? Also merkt man das irgendwie in den Städten?
In den Städten ja schon. Also der öffentliche Nahverkehr oder Personenverkehr ist da schon sehr ausgeprägt. Was uns aber noch viel extremer aufgefallen ist, ist einfach, dass unfassbar viele E-Autos dort unterwegs sind auf den Straßen. Also so extrem haben wir es noch nirgends bislang erlebt. Das war, also gefühlt wirklich jedes dritte Auto ist dann da ein E-Auto, ein Tesla, was auch immer. Es wird, glaube ich, auch teilweise subventioniert, dass man auch wirklich einen guten Anreiz hat. Aber auch das ganze, ich sag mal, das Ladenetz ist da halt auch unglaublich gut ausgebaut so.
Krass, obwohl das ja so ein weitläufiges Land ist, kriegen die es anscheinend trotzdem ganz gut hin.
Genau, ja. Also ist schon so, dass wir in den Städten die Erfahrung gemacht haben, dass schon sehr umweltbewusst gehandelt wird, aber eben auch auf den Straßen sieht man es quasi an jeder Ecke.
Okay, cool. Und wie ging es dann nach Oslo für euch weiter?
Wir sind dann ja erstmal ein kleines Stück nur Richtung Süden gefahren, sind am Oslofjord noch geblieben, nach Fagastrand. Dort haben wir uns so eine kleine Hütte, sag ich mal, für zwei Nächte waren es, glaube ich, gemietet, genau, für zwei Nächte. Und sind dann da am Oslofjord entlang gewandert. Also es war sehr entspannt, da konnte man dann auch mal seine Hängematte einfach aufspannen und einfach mal ein paar Stunden, ja, die Seele baumeln lassen und die ersten Eindrücke der Weltreise, sage ich mal, so verarbeiten. Dafür ist gerade so die Region um den Oslofjord wirklich perfekt. Außerdem ist man in 30 Minuten mit dem Bus auch direkt in der Innenstadt von Oslo.
Okay, also das ist tatsächlich so, wenn man da von der Stadt mal raus möchte, einfach mal kurz im Bus steigen, 15 Minuten später ist man in der Natur.
Genau.
Und andersrum. Sehr cool. Ja, nachdem ihr euch dann in der Hängematte ausgeruht habt und so ein bisschen die Eindrücke von der Weltreise sacken habt lassen, wie ging es dann weiter bei euch?
Ja, vom Fagastrand sind wir dann weiter in Richtung Süden gefahren, an Arendal vorbei bis nach Sandnes. Als Zwischenstopp haben wir noch Risør angesteuert. Das ist ein kleines Fischerdorf, das aber sehr bekannt ist. Wird auch The Town of Wooden Houses genannt. Das liegt daran, dass eben ja fast alle Häuser eben aus Holz gebaut sind. Und zudem auch, glaube ich, 90% sind es weiß angestrichen sind. Also das ist schon ein ganz besonderes Bild, wenn man auf diesen Ort schaut. Man sieht wirklich nur weiß und, okay, und nur diese Holzhäuser, ist unglaublich gemütlich.
Und es liegt ja direkt an der Nordsee. Grund hat? Wisst ihr, ob das einen bestimmten Grund hat, dass die weiß angestrichen wurden?
Wir wissen nur, dass es auf eine längere Tradition zurückzuführen ist. Warum es jetzt genau weiß ist, nee, ehrlich gesagt nicht.
Okay, vielleicht gibt es auch gar keinen Grund, aber auf jeden Fall ein sehr fotogenes Örtchen, oder?
Genau, ein sehr fotogenes Örtchen, auch mit tollen Wandermöglichkeiten da an der Nordseeküste direkt entlang.
Und anschließend, wie ging es dann weiter?
Ja, dann sind wir eben weiter nach Sandnes. Das liegt in der Nähe von Stavanger und ja in der Nähe des Breike Stolen. Also von dort braucht man ungefähr, ich glaube, es waren 20 oder 25 Minuten dann mit dem Auto, was relativ nah schon ist, zum Ausgangspunkt der Wanderung am Breike Stolen. Ja, das war dann so das erste ganz große Highlight für uns.
Erzählt mal ein bisschen was zur Wanderung. Also wie muss man sich das vorstellen? Wie anstrengend ist sie denn? Und der Breike Stolen, soweit ich weiß, also mir sagt der Name schon auch was, das ist ja diese ganz berühmte Felskanzel am Fjord mit einem genialen Ausblick auch, oder?
Genau, also es ist diese berühmte Felskanzel, wo es dann wirklich ja, senkrecht nach unten geht, wenn man an dieser Klippe steht. Es liegt, glaube ich, 604 Meter über dem Lysefjord, der nicht weniger beeindruckend als der Breike Stolen selbst ist. Und man steht dann eben auf diesem, ich glaube, es sind 25 mal 25 Meter großen Plateau und dann an dieser Ecke. Das ist natürlich ein unglaubliches Fotomotiv. Wenn man dann, ja, das ist halt nichts abgesichert, keine Seile, wie man es jetzt vielleicht in Deutschland oder so vermuten würde. Alles komplett, man steht da wirklich an der Klippe und sieht hinunter und es sieht einfach unfassbar beeindruckend aus, wenn man dann auch noch diesen Ausblick auf die Landschaft hat, auf dieses, auf diese Hochebene, den Lysefjord, also ganz beeindruckende Kulisse einfach. Und die Wanderung an sich ist jetzt nicht sonderlich anstrengend, ist auch nicht sonderlich spektakulär, muss man ehrlicherweise sagen, der Weg hoch, das sind weitestgehend nur eingefräste Treppenstufen im Berg, sage ich jetzt mal. Also man geht diese ganzen Felsstufen, ja, knapp 2 Stunden hinauf. Also relativ unspektakulär und auch dafür aber auch sehr einfach, die Wanderung. Und oben wird man dann eben mit diesem unglaublichen Ausblick belohnt.
Wie viel war denn bei euch los während der Wanderung jetzt im September?
Tatsächlich ging es. Also wir hatten damit gerechnet, dass ziemlich viel los sein wird. Deshalb sind wir morgen schon recht früh losgegangen. Ich glaube, es war auch schon fast 6 oder 6:30. Es war tatsächlich kaum jemand zu sehen. Also wir hatten tatsächlich mehr Leute auf dem Rückweg als auf dem Weg hoch.
Ja, die meisten sind wohl etwas später erst losgegangen. Also es waren schätzungsweise, würde ich jetzt mal sagen, 50 Leute da, was aber jetzt nicht viel ist für den Breike Stolen. Also es gibt Bilder oder wir haben auch Bilder vorher gesehen, wo wirklich ein paar hundert Leute oben waren. Da war es auch so, dass, glaube ich, sogar noch in diesem Sommer 2021 tageweise die Polizei vor Ort war und einfach gesagt hat, jetzt ist Ende, weil eben zu viele Menschen oben waren. Und dafür ging es dann bei uns im September, ging es eigentlich nochmal, ja.
Okay, ja gut, das ist eh verwunderlich, dass da nicht öfter auch was passiert, denke ich mir jetzt gerade, wenn da nichts abgesperrt ist und das nur so eine 25 Meter Kanzel ist, wo es dann mehrere hundert Meter senkrecht nach unten geht. Ja, da muss man schon aufpassen, dass der eine den anderen beim Foto machen nicht irgendwie komisch anrempelt.
Also wir haben das auch vorher mal gegoogelt, weil wir auch wissen wollten, ob da eben schon mal was passiert ist oder nicht oder wie gefährlich es ist. Aber am Breitgestohlen selbst ist unseres Wissens nach noch nie etwas passiert. Also jetzt nie, dass irgendwie Touristen oder so etwas da, dort passiert ist. Das ist, ich glaube, darauf kommen wir später ja noch zu sprechen. Bei der Trolltunga gab es mal einen tragischen Unfall mit einer Touristin. Aber am Breitgestohlen ist, soweit wir es wissen, bislang noch nichts passiert, was uns tatsächlich auch ein bisschen wundert. Also es ist ja doch gerade in der Hochsaison relativ wenig Platz oben.
Ja, wie lange braucht man denn jetzt eigentlich für die komplette Wanderung? Also wie viel Zeit sollte man da einplanen?
Insgesamt für den Hin- und Rückweg würden wir 5 bis 6 Stunden einplanen. Die Wanderung an sich ist relativ überschaubar mit 3,5 bis 4 Stunden, aber man sollte sich oben einfach viel Zeit lassen und einfach diese Kulisse und diese Aussicht genießen. Also es ist wirklich diese Berge im Hintergrund, es ist wirklich, wie man sich es aus dem Bilderbuch vorstellt in Norwegen. Der Fjord am Boden mit diesem türkisblauen Wasser. Wenn man noch ein Stück höher geht am Breitgestohlen, man kann noch, würde ich sagen, so 50 Meter an so einem Nebenweg nach oben gehen und hat dann von oben auch den Blick auf diese Felskanzel. Und das würden wir auch jedem als Tipp empfehlen. Da ist nämlich tatsächlich gar niemand. Klar, man steht da nicht an dieser Klippe, aber man hat dort wirklich seine Ruhe und kann dann mal eine Stunde oder zwei ganz entspannt alles genießen.
Okay, sehr cool. Guter Tipp, danke. Und das heißt aber, die Wanderung an sich kostet auch keinen Eintritt, ist komplett umsonst, oder?
Ja, da sind wir wieder beim Thema. Die Wanderung an sich nicht, aber der Parkplatz, der kostet pro Tag 25 Euro.
Wow.
Genau. Wir haben es ja jetzt an einem Tag gemacht, aber es gibt auch viele, die mit dem Zelt hochwandern und dort übernachten, was wir auch jedem empfehlen würden, wenn er Zelt dabei hat oder die Zeit auch hat. Dann sind es natürlich auch schon schnell dann 50 Euro, die man fürs Parken bezahlt. Aber das haben wir in Norwegen gemerkt, dass das generell, dass die Parkpreise extrem sind. Ja.
Oh ja, okay, das ist schon echt ein Wort. Da beschwert man sich schon oft, wenn man in Österreich irgendwie so 5 Euro am Tag zahlen muss, nur fürs Parken. Das ist schon echt heftig. Aber gut, sie hätten auch einen Nationalpark draus machen können und Eintritt verlangen können. Also von daher, ja, wenn man zu zweit ist, geht es vielleicht gerade noch für so eine Highlight-Wanderung. Aber gut zu wissen auf jeden Fall, dass man damit rechnen kann. Aber wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, ist es ein ganz guter Abschluss, die Wanderung zum Breitgestohlen. Und in der zweiten Folge erwartet uns ja doch noch eine weitere Highlight-Wanderung in Norwegen, nämlich zum Trolltunga. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Route von Alex und Alina weitergeht und was sie sonst noch alles erlebt haben, dann hört auch da gerne nochmal in die zweite Folge rein. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für eure Tipps bisher und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann!
Ja, danke schön. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann!